Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Wir wollen uns heute weiter mit der Schatten des Dämonenfürsten beschäftigen. Beim letzten Mal habe ich mit Andreas zusammen einen Charakter erstellt. Heute wird mir Patrick ein wenig assistieren. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, woraus so ein Charakter besteht. Also was er für Attribute hat und was für Eigenschaften er hat und was er für sonstige Werte so besitzt. Und wie das Würfelsystem ein bisschen funktioniert. Aber bevor wir damit starten, werfen wir noch mal kurz einen Blick auf die Finanzierung dieser ganzen Aktion. Wie schaut's da aus und was gibt's Neues, Patrick?
Ja, bisher sieht's ja ganz gut aus, kann man sagen. Wir sind jetzt fast eine Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme, läuft das Crowdfunding. Von den 15.000, die wir brauchen, haben wir noch nicht ganz 12.500 zusammengekriegt. Von daher gehe ich davon aus, der Druck findet auf jeden Fall statt. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass noch ein bisschen mehr zustande kommt, damit wir auch den anderen Kram, die Abenteuerbände und die Kampagne vielleicht sogar schon direkt mit dazu zur Verfügung stellen können. Das ist ja so ein bisschen abweichende Stretch Goals von dem, wie man sonst kennt.
Es ist immer eine große Erleichterung, muss ich sagen, bei solchen Geschichten. Ich kann während solcher Finanzierungsphasen relativ schlecht schlafen, weil das immer so Großprojekte sind, die sich natürlich deutlich unterscheiden von der kleinen Reihe zum Beispiel. Auch bei uns sind die Summen ja immer sehr hoch im Vergleich. Also es ist auch immer eine gewisse Schwierigkeit, die dabei ist, weil ja die Unternehmensgröße ist hier wirklich verschwindend gering, kann man sagen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert. Also es wäre natürlich schön, aber wir können es natürlich nicht vorhersagen.
Genau, aber was man vielleicht ja schon mal sagen kann, ist, dass es für alle Leute, die jetzt schon vorbestellt haben oder die jetzt noch vorbestellen, zumindest sofern sie es mit PDF vorbestellen, eine Preview-Fassung des Regelwerks gibt. Also die Fassung, an der wir momentan auch noch arbeiten, das will ich nochmal ganz ausdrücklich betonen.
Oh ja, das ist sehr wichtig, ja.
Aber das ist sozusagen die Fassung, mit der wir arbeiten, mit der ihr aber theoretisch schon losspielen könnt oder wenn ihr Lust auf die Quest des Fehlersuchens habt, gerne eingeladen seid, dort auch Fehler, die ihr bewusst sucht oder die ihr eben zufällig findet, uns auch zu melden, damit wir die Druckfassung auch so gut wie möglich hinbekommen. Aber das heißt, selbst die Druckfassung wird es höchster Wahrscheinlichkeit nach sogar schon noch während des Crowdfundings oder eben zumindest kurz danach wird es ein fertiges PDF geben, also quasi direkt ausgeliefert.
Ja, vermutlich genau so. Du hast schon darauf hingewiesen, es ist wirklich sehr wichtig. Wir wissen, da sind Fehler drin. Ich habe eine Liste mit Fehlern, die wir noch verbessern müssen. Aber aufgrund von diversen terminlichen Schwierigkeiten ist es eben nur möglich, jetzt diese PDF hier rauszugeben und nicht noch die daraufhin korrigiert wird. Das heißt also, ihr könnt gerne Fehler einschicken. Wir haben dafür extra eine Unterseite aufgebaut. Das ist ein Google Docs Dokument, wo man die Sachen eintragen kann. Aber erstmal, das muss keiner machen. Also das ist überhaupt kein Ding. Wenn jemand keine Lust hat, das zu machen, ist es überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, viele Sachen, die wahrscheinlich gemeldet werden, haben wir ohnehin schon auf dem Schirm. Aber grundsätzlich freuen wir uns natürlich auch über Kommentare und Rückmeldungen, ob auch Begrifflichkeiten entsprechend gut übersetzt wurden, beziehungsweise wie sie denn sich so im Spiel herausstellen. Das finde ich auch ganz wichtig. Denn wir möchten ja schon gerne so viele Leute ins Boot holen, wie es geht. Das ist ja ein großes System. Neulich wurde ich auch gefragt, ob es irgendwie noch mehrere Bücher gibt zu der Schatten des Dämonenfürsten. Und ja, kann man bestätigen, da gibt's noch eine ganze Reihe an Sachen, die man rausbringen kann. Und wir hoffen natürlich alle, dass es irgendwie auch eine Konstante wird hier. Das muss kein riesiges Spiel werden hier in Deutschland, aber es wäre natürlich schön, wenn man konstant eine gewisse Unterstützung dafür bereitstellen kann. Und auch langfristig vor allen Dingen. Also nicht nur nach dem Crowdfunding das Ganze dann ja langsam so einschlafen zu lassen. Das wäre schade, weil dafür finde ich das Spiel einfach zu cool und es macht einfach auch zu viel Spaß.
Genau, darum vielleicht auch der Hinweis, wir haben das ja Komplett-Set genannt bei der Vorbestellung, weil uns irgendwie kein anderer Name einfiel. Aber das ist nur auf das Crowdfunding bezogen, ne? Also selbst wenn man das Komplett-Set kauft, hat man wahrscheinlich nur einen ganz kleinen Teil von dem, was es alles zum Dämonenfürsten auf Englisch bisher gibt und was wir alles noch gerne machen wollen, eben auch auf Deutsch.
Genau, da ist das noch stimmt.
Viel, viel zu tun und die Bruderschaft der Schatten darf mitbestimmen.
Also das stimmt, ja.
So aber gut, wir wollen jetzt nicht zu viel Werbung machen, sondern vielleicht auch direkt, wir wollen loslegen, Daniel. Ich habe jetzt einen Charakterbogen vor mir, Pentagramm als Symbolik. Du hast auch einen Artikel dazu geschrieben auf der Homepage. Da kann man auch schon so ein Preview des Charakterbogens sehen.
Genau.
Und man sieht dort, ich sehe gerade, ich habe hier noch einen englischen.
Ach so, du hast noch gar nicht das aktuelle PDF benutzt.
Nee, ich habe, genau. Aber wir spielen ja auch eine eigene Runde, sollte man vielleicht dazu sagen.
Das stimmt, ja.
Und die habe ich vor mir. Und es gibt dort viele sehr bekannte Eigenschaften eines Charakters oder Attribute eines Charakters und ein paar unbekannte. Und wir gehen die jetzt vielleicht einfach mal der Reihe nach durch.
Gerne. Ich glaube, am sinnvollsten ist es zuerst mit dem oberen Teil zu beginnen. Da gibt's ja die kleine Spalte Abstammung, Lehrling, Geselle und Meister und daneben die Stufe. Das sind eigentlich die Pfade, die ein Charakter so einschlagen kann. Das heißt, wir beginnen mit der Abstammung. Letztes Mal haben wir einen Charakter erschaffen, einen Menschen. Das ist dann die Abstammung Mensch. Und noch einen Goblin. Das ist dann eben die Abstammung Goblin. Es gibt aber auch noch Urwerk, Zwerge und Wechselbälger. Orks gibt es natürlich auch noch. Und später gibt es noch wahnsinnig viel mehr. Also es gibt Halblinge und Vampire und solche Sachen. Also da gibt es wirklich sehr abgefahrene Sachen auch, die man dann nicht so häufig in Fantasy-Settings sieht. Wenn man dann startet, hat man nur einen Beruf. Abstammung und Beruf definieren dann den Charakter. Und wenn der eine Stufe aufsteigt, es gibt insgesamt 10 Stufen, dann bekommt er einen Lehrlingspfad. Dann kann er auswählen zwischen 4 verschiedenen Pfaden. Und später, wenn er dann wieder aufsteigt, kann er einen Gesellenpfad auswählen. Da kann er aus, ich glaube, 16 Pfaden auswählen. Und dann später nochmal als Meister kann er wieder einen ganz eigenen Pfad auswählen.
Und da geht's dann richtig rund. Ich glaube, 64 Stück,
ja.
Die man da wählen kann. Genau, aber da gehen wir auch nochmal genauer drauf ein. Aber so basiert im Prinzip das Stufenaufbausystem. Und was mir, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, was mir eben aufgefallen ist, man hört ja nicht auf, das eine zu sein, nur weil man was anderes geworden ist. Also nur, wenn man irgendwie Kämpfer war und dann sich entschieden hat, doch lieber ein Priester zu werden. Nein, Priester ist jetzt die falsche Begrifflichkeit, ne? Aber als Geselle etwas aus dem geistlichen Bereich zu wählen, ist man trotzdem immer noch ein Kämpfer und kriegt da auch noch weiter Boni zu und so weiter. Aber wie gesagt, gehen wir später nochmal genauer drauf ein, aber ist eine Grundlage natürlich für alles.
Genau, das ist sehr wichtig zu wissen, wie das so funktioniert. Und ich glaube auch, dass das eines der interessantesten Aspekte dieses Systems ist, weil du eben wirklich wahnsinnig viele Optionen hast. Damit wollen wir uns aber wirklich erst beschäftigen, wenn wir einmal kurz rausgefunden haben, wie so ein Charakter ausschaut und wie das Würfeln funktioniert und wie der Kampf funktioniert. Das heißt, in dieser Episode wollen wir uns erstmal damit beschäftigen, wie würfelt man und woraus besteht so ein Charakter. Wie du schon sagtest, in der Mitte des Charakterbogens, der relativ leer ist, muss ich sagen. Also ich war ein bisschen überrascht, als ich das erstmal den Charakterbogen sah. Was unter anderem auch daran liegt, dass es keine Fertigkeitenliste gibt. Alles, was ein Charakter so kann, wird subsumiert unter dem Beruf. Das heißt also, wenn du als Beruf Einbrecher hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du immer einen Vorteil bekommst, wenn du irgendwelche Dinge tust, die mit deinem Beruf im Einklang stehen. Wenn du ein Akademiker im Bereich alte Geschichte bist, kriegst du jedes Mal einen Vorteil, wenn du deinen Beruf irgendwie anbringen kannst bei einer Probe.
Geht also viel um zu beschreiben und auch zu herzuleiten, woher hat man sowas. Das taucht, glaube ich, immer wieder auf, auch im Regelwerk. Wenn es die Geschichte hergibt, dann kannst du auch das und das machen, sozusagen.
Die harten Werte dagegen sind die Attribute und Eigenschaften. Wir haben insgesamt 4 Attribute. Das sind Stärke, Gewandtheit, Intelligenz und Willenskraft. Und die haben dann noch Eigenschaften, die zugeordnet sind. Das heißt also, zu Stärke sind Lebenspunkte zugeordnet. Gewandtheit hat eben noch die Verteidigung. Intelligenz hat ebenfalls Wahrnehmung und Willenskraft hat den Wahnsinn. Ich denke, Stärke, Gewandtheit, Intelligenz und Willenskraft dürfte relativ klar sein, worauf es ankommt und was das ist. Sind alte Bekannte, die wir aus vielen anderen Systemen erkennen. Aber um nochmal ganz kurz so zusammenzufassen, ne, also Stärke zeigt körperliche Kraft. zeigt eben auch an, wie viel Lebenspunkte man hat, also wie lange man im Kampf durchhalten kann.
Also ist sozusagen das, was bei anderen Systemen dann gerne noch irgendwie Konstitution oder sowas, ist es da mit eingebaut.
Genau, das ist hier alles subsumiert, genau. Bei Gewandtheit ist es so, dass es die Geschicklichkeit und Agilität widerspiegelt und gleichzeitig auch der Wert für Verteidigung ist, wenn du mit einer Waffe getroffen werden sollst. Ne? Also dann muss der Gegner deinen Verteidigungswert überwürfeln. Bei Intelligenz sind eben alles geistige Aufgaben. Daran angeschlossen ist die Eigenschaft Wahrnehmung. Das heißt also, wie eben hören, Dinge sehen, Spuren entdecken und solche Sachen. Das geht alles auf Wahrnehmung. Und schließlich ist Willenskraft dann ein Ausdruck von der Mut und Disziplin, die du hast. Also auch der Widerstand, den du leisten kannst, wenn du betört wirst oder von einem Zauber betroffen wirst oder sowas. Und daran angeschlossen ist eben Wahnsinn. Und Wahnsinn hat dann, das ist dann eben die Menge Wahnsinn, die du verkraften kannst, bevor du wirklich verrückt wirst. Die ist gleich der Höhe des Willenskraftwertes.
Genau, bei den anderen, wir hatten ja so ein paar Punkte schon angesprochen, Lebenspunkte, Verteidigung, Wahrnehmung, die mit den anderen zusammenhängen, ist das der gleiche Wert, ne? Also bei Stärke bestimmt auch sozusagen die Lebenspunkte, die man zu Beginn des Spiels hat, oder in Wahrnehmung hat man eben den Wert, den man auch in Intelligenz hat zu Beginn.
Die Werte rangieren zwischen 1 und 20. Spielercharaktere haben üblicherweise irgendwas zwischen 8 und 13, je nach Abstammung. Und dann funktioniert das so, dass du einen Modifikator hast. Das heißt also, der berechnet sich folgendermaßen. Nehmen wir mal an, du hast eine Stärke von 12. Dann ziehst du 10 ab und dann kommst du auf plus 2 und das ist der Modifikator. Umgekehrt gilt, habe ich eine Stärke von 8, muss ich 10 abziehen, habe ich minus 2 als Ergebnis, ist ein Modifikator von minus 2. Wenn ich also eine Probe mache mit einem W20, dann kann ich entweder diese plus 2, wenn ich einen Vorteil habe, oder die minus 2, wenn ich einen Nachteil habe, dann eben addieren bzw. subtrahieren. Da sind wir dann eigentlich auch schon mittendrin im Ganzen, wenn es nämlich darum geht, eine Probe durchzuführen.
So, wir haben zwei Werte jetzt noch nicht tiefergehender angesprochen. Wahnsinn und Verderbnis. Wahnsinn hattest du gerade schon mal kurz erwähnt. Verderbnis hatten wir noch gar nicht. Da kommen wir gleich noch mal drauf. Wir wollen vielleicht erstmal, wie du schon sagtest, so diese Grundlagen abhaken, die zu jedem System irgendwie fast dazugehören. Die grundsätzlichen Attribute hattest du schon. Kommen wir zu den Proben. Und die sind hier relativ simpel. Also nicht nur der Modifikator ist einfach durch die 10 gegeben, sondern 10 ist auch genau der Wert, den man braucht, um bei einer Probe einen Erfolg zu haben.
Ja, das ist also immer eine Probe machst du immer dann, wenn du etwas tust, wo niemand aktiv Widerstand leistet. Das heißt also, wenn du durch ein Fenster einsteigen willst, wenn du eine Spur verfolgen möchtest, wenn du, weiß ich, ein Schloss knacken möchtest, das sind Sachen, da machst du Proben. Und da, wie du sagtest, immer die Zielzahl ist immer 10. Das wird dann eben angepasst durch die Modifikatoren und auch durch Vor- und Nachteilswürfel. Was das ist, machen wir gleich. Machen wir erst noch das andere, denn neben Proben gibt es auch noch Angriffe. Angriffe sind dann Würfe, die man macht, wenn sich jemand aktiv dagegen wehrt. Das heißt also, wenn du jemanden verletzen möchtest, wenn du einen Zauber auf jemanden sprechen möchtest, wenn du jemanden mit einer tollen Rede überzeugen möchtest, mit dir in den Krieg zu ziehen. Das sind dann Angriffe, die du machst. Diese Angriffe gehen dann nicht gegen 10, sondern gegen das jeweilige Attribut, das angegriffen wird. Das heißt, wenn ich Patricks Charakter mit einer Waffe angreifen möchte, dann würfle ich gegen seine Verteidigung. Die ist dann, weiß nicht, wenn er eine Lederrüstung trägt oder so, ist sie dann vielleicht bei 13. Dann muss ich eine 13 schaffen. Wenn ich Patrick im Armdrücken besiegen möchte, dann muss ich gegen seine Stärke würfeln. Das heißt also, seine Stärke ist dann irgendwie bei 12 oder was. Und dann muss ich ihm die 12 knacken und so. Und auch diese Würfe werden modifiziert durch eben den Modifikator, den ich habe. Das ist die plus 1 oder minus 1. Oder eben durch Vor- und Nachteilswürfel, wie schon erwähnt. Und der Clou an diesen Vor- und Nachteilswürfeln ist, dass wir die Zahlen so ein bisschen unter Kontrolle halten. Der klassische Faktor ist, ich möchte die Mauer hochklettern. Ich glaube, das kommt in jedem Regelwerk vor. Irgendwann muss immer eine Mauer hochgeklettert werden, weil es ist einfach so, ein schönes Beispiel dafür.
Und Standard kommt immer
vor. Genau, ist ein Standard. Die Frage ist, wie oft sind wir eigentlich schon Mauern hochgeklettert? Müsste man mal drüber nachdenken, ob das tatsächlich so oft vorkommt. Ich glaube, so oft kommt das gar nicht vor bei uns. Okay, das funktioniert jetzt so. Patrick ist auf der Flucht vor der Stadtwache, weil er das magische Buch geklaut hat aus der Akademie und steht vor einer Mauer. Er muss jetzt die Mauer hochklettern. Das heißt also, muss eine Probe machen gegen eine 10.
Genau, aber ich habe meinen Wurfhaken dabei und den werfe ich jetzt hoch, damit er sich oben verfängt und ich leichter hochklettern kann.
Exzellent, dann würdest du ein W6 dazu bekommen. Würfel doch einfach mal. Gehen wir mal davon aus, du hast eine Gewandtheit von 12, das heißt, du hast +2 auf deinen Wurf an sich schon.
Und ich kriege einen Vorteilswürfel. Das heißt, ich hätte sowieso geschafft, ich habe eine 14 gewürfelt, habe eine 16, hätte eine 20 quasi als Wert, aber damit auf jeden Fall geschafft.
Heißt also, den Wert von diesem W6 addiere ich anschließend auch nochmal auf meinen Wurf. Jetzt hat Patrick aber nicht nur einen Wurfhaken, der hat auch noch vorher gesagt bekommen, dass die Mauer da und da so ein paar Trittstellen hat, weil das eine bekannte Diebesmauer ist, wo die Diebe gerne eine Abkürzung haben. Und dann würde er noch einen weiteren Vorteilswürfel zum Beispiel bekommen. Und dann hätte er 2 Vorteilswürfel. Jetzt kommt das Besondere, da wird dann nur der höhere Wert genommen. Das heißt also, wenn ich eine 4 und eine 6 habe auf dem Vorteilswürfel, dann ist es nur +6.
Ich muss mein W20 prüfen, der würfelt immer nur 14. Aber ja, genau. Jetzt hätte ich eine 1 und eine 4 und genau. Mhm.
Genau, dann hättest du dann so die 4 als Vorteilswurf bekommen. Jetzt ist es natürlich immer so bei diesen Beispielen, dass die Mauer grundsätzlich von Moos und Pilz bewachsen ist. Das heißt, sie ist wahnsinnig glitschig und es ist an sich schon sehr schwer. Außerdem sind die Wachen dir dicht auf den Fersen. Das heißt, du hast immer noch deinen Haken hochgeworfen, deinen Kletterhaken, hast also diesen Vorteilswürfel. Aber ich sage eben, ja, da die Mauer aber so glitschig ist und es regnet in Strömen gerade, es ist nicht sehr einfach, da hochzuklettern, trotz des Hakens. Du kriegst auch noch einen Nachteilswürfel. Dann funktioniert es so, dass sich ein Vor- und ein Nachteilswürfel aufheben. Es heißt also nicht, dass ich irgendwie gucke, wie hoch ist mein Vorteilswürfel, wie hoch ist mein Nachteilswürfel. Nein, die heben sich gegenseitig einfach auf. Hättest du nur einen Nachteilswürfel und du hättest diesen Kletterhaken nicht, dann müsstest du mit dem W20 würfeln, ein W6 dazu würfeln und die Zahl dann anschließend abziehen. Heißt also, wenn du, ich kann ja mal für dich würfeln jetzt hier ausnahmsweise, dann kann ich auch mal würfeln. Ich hätte jetzt zum Beispiel eine 15 gewürfelt mit dem W20 und eine 3 mit dem Nachteilswürfel. Dann wären wir insgesamt bei 12 und es wäre immer noch geschafft, weil wir müssen ja nur maximal eine 10 schaffen. Das ist eigentlich die Methode zwischen den Vor- und Nachteilswürfeln. Und je mehr da zusammenkommen, und das können mehrere sein, also du könntest ja auch noch von Beruf her ein Einbrecher sein, dann kriegst du grundsätzlich schon mal einen Vorteilswürfel dabei. Und Schurken bekommen ebenfalls Vorteilswürfel für gewisse Situationen und sowas. Das heißt also, dadurch bekommt man weitere Boni, die man irgendwie auf Situationen anwenden kann. Und das ist erstmal das Gesamtkonzept von dem Würfelsystem. Das heißt, alles andere wird ebenfalls so gemacht. Also ebenfalls bei Angriffen ist es genauso. Wenn du beispielsweise mit einer Waffe, die besonders schwer ist, rumhantierst und du kannst das nicht gut genug, dann kriegst du da einen Nachteilswürfel. Wenn du hier einen besonderen Sturmangriff machst, dann kannst du dich bewegen, aber kriegst irgendwie einen Nachteilswürfel dabei, weil du dich eben bewegst und angreifst und solche Sachen alles. Da gibt's verschiedenste Situationen und der Spielleiter kann eben sehr leicht Situationen eben anpassen und muss nicht großartig rumrechnen. Das hilft auch wahnsinnig im Laufe des Spiels, denn das Spiel geht ja eben bis Stufe 10 und die Zahlen bleiben immer noch so ein bisschen unter Kontrolle. Das heißt, wir haben nicht diese inflationären Boni-Mali-Situationen, wo du einen Wurf auf Betören machen musst mit einem W20 und du kriegst dann ein W20 +17 dabei. Und dann fragst du dich schon, warum muss ich denn hier noch würfeln?
Ja, weil der Gegner hat ja auch eine Verteidigung von 12. Ja. Oder was auch immer, die du dann wieder abziehst. Also genau, sowas in der Richtung.
Aber in diese Richtung, ne, in diese Richtung funktioniert das. Und so ist erstmal die Grundmechanik für die ganze Sache.
Das führt auch dazu, dass man, die Werte steigen ja auch nicht so massiv an, ne? Also in unserer Runde, selbst wenn einer einen Punkt mehr Geschicklichkeit hat, ist das jetzt nicht der riesen Ausreißer nach oben sozusagen.
Genau, also, es ist dann viel interessanter herauszufinden, wie kriege ich einen Vorteilswürfel dabei.
Genau.
Das ist das Spannende. So, das ist die Würfelmechanik. Jetzt haben wir 2 Aspekte noch rausgelassen, die wir gerade angesprochen haben, nämlich Wahnsinn und Verderbnis.
Genau, das gehört ja, wenn man Horror ins Rollenspiel dazu packen will und eine düstere Atmosphäre haben will, beides in gewisser Form dazu, wobei Wahnsinn wirklich, dass es, man sieht irgendetwas, was so nicht sein sollte, irgendwelche schrecklichen Dinge, die man vielleicht lieber nicht wissen wollte, erfährt man und sie kratzen eben an der Seele, an dem Verstand eines Menschen.
Ja, und es ist vor allen Dingen düsterste Dark Fantasy. Wir haben Dämonen, die an der Leere kratzen, an dem Schleier der Realität scharren, um versuchen, irgendwie in die Wirklichkeit einzudringen. Der Dämonenfürst wirft seinen Schatten auf die Welt und sorgt dafür, dass grauenvolle Sachen passieren. Und da können selbst gestellte Charaktere durchaus mal dem Wahnsinn verfallen. Die Mechanik ist relativ einfach. Wir haben erstmal einen Grundwert von 0. Je nach Abstammung kann sich das auch noch ein bisschen verändern. Das kann passieren. Aber erstmal haben wir 0 Wahnsinn. Und immer wenn ich irgendwas sehe, was die Schleier der Realität zerreißt, was so grauenvoll ist, dass ich es nicht ertragen kann, bekomme ich Wahnsinnspunkte, wenn ich einen Wurf auf meine Willenskraft nicht schaffe. Das funktioniert dann so, dass ich zunächst mal verängstigt bin in einer Situation, wenn mein Wahnsinn ansteigt. Verängstigt ist ein Zustand, das bedeutet, du bekommst einen Nachteilswürfel auf Angriffe und Proben. Und du kannst keine schnellen Züge durchführen. Was das ist, damit werden wir uns in der nächsten Episode beschäftigen, da geht's um Initiative. Das heißt also, du kannst nur langsam handeln und nicht schnell, weil du eben verängstigt bist. Gleichzeitig ist es so, wenn dein Wahnsinn dann irgendwann den Punkt erreicht, der die Höhe der Willenskraft ist, also wenn Patrick eine Willenskraft hat von 11 und er 11 Wahnsinnspunkte bekommt, dann wird er tatsächlich wahnsinnig. Und wir können ja einfach mal gucken, du hast gerade einen Dämon gesehen, der sich aus dem Leib einer Frau herausschält und ihr Gesicht als Maske trägt. Dann kannst du einfach mal würfeln und du wirst wahnsinnig und kannst einfach mal würfeln, was passiert. Genau,
es gibt dann so geistige
Sache.
Störung, da gibt es eine W20-Tabelle für. Ich würfel eine 14, was, glaube ich, ziemlich im Mittelfeld liegt. Ich bin benommen. Das heißt, am Ende, also ich kann momentan nichts machen. Und am Ende jeder Runde kann ich mit einem sechsseitigen Würfel würfeln. Und bei einem Ergebnis von 5 oder höher werde ich erlöst. Also, wenn man ehrlich ist, noch ein relativ harmloses Ergebnis.
Sehr harmlos im Vergleich, ja.
Ich sag mal, in dieser Tabelle taucht auch auf, dein Herz hört auf zu schlagen und du stirbst.
Ja.
Also, man sollte wirklich versuchen, auch nicht wahnsinnig zu werden. Die Chancen dafür sind jetzt nicht die höchsten, aber es ist dann so geschrieben.
Du kannst aber auch im Wahnsinn eine Offenbarung erlangen und dadurch deinen Wahnsinn senken und auf Dauer gegen Wahnsinn ein wenig geschützter sein. Das kann auch passieren.
Darum sagte ich gerade Mittelfeld, ne? Es gibt positive Auswirkungen sind wahrscheinlich eher so, das ist, glaube ich, die einzige, die da wirklich so ein bisschen, da gibt's noch,
es gibt auch, du kannst
ein,
noch
zwei andere, die da ganz nett sind, das stimmt.
Man kann den Wahnsinn im Laufe der Zeit senken, indem man eine Eigenart entwickelt. Was das genau ist, damit beschäftigen wir uns ebenfalls später. Die Hörer lieben es, wenn man Sachen ankündigt und dann erstmal warten müssen, irgendwie mehrere Tage und Wochen, bis dann die Sachen irgendwann erklärt werden. Aber nur kurz.
Ja, wir können ja vielleicht, das ist sowas wie eine Phobie oder irgendwie zwanghaftes Verhalten oder so.
Genau.
Damit kann man das reduzieren. Genau, aber das wird, glaube ich, im Spielleiterteil nochmal genau eingegeben, weil der Spielleiter derjenige ist, der da so ein bisschen die Kontrolle drüber hat.
Und der andere Punkt ist die sogenannte Verderbnis. Das ist ein anderer Wert, der hier wichtig ist.
Nee, habe ich jetzt. Jetzt verstehe ich den Wert auch auf meinem Charakterbogen. Es ist gar nicht so cool.
Nee, es ist überhaupt nicht so cool. Denn Patrick hat im Laufe unserer Geschichte ein Buch gefunden, in dem er gelesen hat. Und er war eigentlich ganz froh, diese Zauber zu können. Aber es stellte sich heraus, dass es alles Zauber einer verbotenen Schule sind. Und das heißt also, Patrick hat mit Freude schwarze Magie gelernt.
Man will ja auch ein dunkles
Links. Ist Dark Fantasy, ja, richtig?
Ich gebe meine Seele quasi zum Verkauf auf. Genau, weil das passiert. Man fängt auch da mit 0 Punkten an. Und immer wenn man was Böses tut, kriegt man quasi Punkte. Das entscheidet der Spielleiter so ein wenig. Oder in meinem Fall, dann ist das in Regeln weiter ausgeführt, wenn man eben schwarze Magie benutzt. Aber was weiß ich, Mord, jemanden brutal umbringen, irgendwelche womöglich sogar Diebesgeschichten und ähnliches, kann alles zu solchen Punkten führen. Ja. Das kann dann dazu führen, dass man also schon in der realen Welt sozusagen schlechter angesehen wird.
Also der Hintergrund dabei ist, dass der Makel auf deiner Seele erst wieder verschwindet, wenn deine Seele in die Hölle hinabgefahren ist und die Teufel diesen Makel von dir abreißen. Und Teufel ernähren sich von dieser Verderbnis. Das heißt also, sie haben auch ein Eigeninteresse daran, dass es möglichst viel Verderbnis in der Welt gibt. Sie freuen sich eben darüber, wenn Leute böse Taten tun. Du sagtest gerade, du hast so einen deutlichen Makel. Das funktioniert so, immer wenn du Verderbnis bekommst, also das heißt, wenn du jemanden umbringst, wenn du Unschuldige irgendwie quälst oder sowas, oder wenn du ein Zauberbuch findest, in dem verbotene schwarze Zaubersprüche drinstehen, dann bekommst du Verderbnispunkte. Und immer wenn du Verderbnispunkte bekommst, musst du mit einem W20 würfeln. Und wenn der Wert unter deinem Verderbnispunkt ist, bekommst du die Möglichkeit, auf einer Tabelle zu würfeln. Das heißt, wenn du 5 Verderbnispunkte hast und du würfelst mit einem W20 und du würfelst eine 4, kommt folgende Tabelle zum Tragen. Und wir können einfach mal gucken, was passieren würde, wenn man darauf würfelt. Du kannst ja einfach mal mit einem W20 würfeln, Patrick, und dann können wir herausfinden, was dein Mal der Finsternis ist.
Ja, eine 15. Ich habe Tiere reagieren feindselig in meiner Anwesenheit und greifen an, wenn du dich ihnen auf 6 Meter annäherst. Boah, das ist ja schon übel.
Es ist aber noch viel freundlicher als zum Beispiel, dass heilige Symbole deine Haut verbrennen und du dann Schaden erleidest oder dass sich die Namen der alten Götter auf deiner Haut abzeichnen und rückwärts geschrieben sind. Und da sind viele, viele absurde kleine Sachen dabei, die die Kampagne um mehrere dunkle Aspekte bereichern, könnte man sagen. Es gibt noch einen Wert, den wir vergessen haben. Das liegt auch daran, dass ich ebenfalls diesen Punkt auch erst in einer späteren Folge ansprechen kann. Es geht um Macht. Macht ist der letzte Wert, der wichtig ist. Der zeigt nämlich an, welche Zaubergrade man sprechen kann. Wenn ich einen Machtwert von 2 habe, dann kann ich Zauber des Grades 2 sprechen. Das ist vor allen Dingen für die Pfade wichtig, die eben in die Richtung Magie oder Priesterschaft gehen wollen. Das werden wir uns erst später anschauen, wenn wir uns auch mit der Magie beschäftigen. Aber abgesehen jetzt von kleineren Dingen wie Größe und Bewegungsrate und sowas, sind das erstmal alle Werte, die es auf dem Charakterbogen so gibt und die einen Charakter so auch beschreiben.
Ja, ich glaube, damit wären wir dann damit auch erstmal durch. Wir werden uns beim nächsten Mal dann mit einer besonderen Art von Proben beschäftigen, nämlich dem Kampf. Also ist ja ein Aufeinanderfolgen von Proben, aber die auch ein bisschen Taktik in sich birgen sollen. Und da werden wir uns beim nächsten Mal mit beschäftigen.
Genau.
Und ja, freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet.
Ja, dann gibt's noch einen Hinweis auf die Vorbestellung. Die Link findet ihr unter dieser Episode. Ansonsten einfach auf unserer Webseite www.system-metas.de. Da findet man relativ leicht und schnell den Zugang zu der Vorbestellungsaktion. Ich hoffe, dass es weiter gut läuft. Ich bin sehr froh, dass es alles geklappt hat. Und insofern vielen Dank an alle Unterstützer bislang. Läuft gut und wir sind guter Dinge, dass das auch alles zeitlich passt. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Macht's gut.
Bis dann. Intro und Outro dieser Episode stammen aus dem Song Follow Me Down von der Oberhausener Band Roadkill for Dinner. Die waren so freundlich und haben uns den Song kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr könnt mehr über die Band erfahren auf www.roadkillfordinner.de, alles zusammengeschrieben, oder einfach bei Spotify die Alben anhören. Ich bin ganz besonders froh, dass wir diesmal keinen französischen Titel haben, den ich mühsam aussprechen muss, sondern das Ganze ging ganz locker von der Zunge. Vielen Dank nochmal dafür und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.